SRF 2 Kultur.
Daniel Madörin, wir sind vom lauten Besucherraum des Vivariums vom Zoo Basel jetzt hinter die Kulissen gegangen. Jetzt sitzen wir an einem plätschernden Aquarium. Sie sind Fischpfleger. Ist das die Berufsbezeichnung?
Ja gut, mittlerweile ja. Aber eine Berufsbezeichnung ist in diesem Sinne nicht, sondern Wildtierpfleger wäre korrekt.
Und die nächste halbe Stunde Kontext werden wir uns über Ihren Beruf, Ihre Leidenschaft, über die Fische und über das Wasser hier hinter den Kulissen vom Zoo Basel unterhalten. Wo halten Sie sich am liebsten auf? Direkt an so einem Aquarium, wie wir jetzt gerade sitzen am Rand?
Für Sitzen bin ich natürlich schon nicht bezahlt und die Arbeit besteht auch nicht nur aus Sitzen. Wobei man sagen muss, das Beobachten der Tiere, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, um auch den Gesundheitszustand zu beurteilen. Also es ist schon, das ist schon die schöne Seite, das Beobachten der Tiere und der Aquarien. Also wenn man mich fragt, wo ich am liebsten bin, dann würde ich sagen, das sind die Momente, die ich genieße.
Jetzt kennt man im Zoo Basel, wenn man als Besucherin kommt, diese dunklen Gänge, wenn man reinkommt vom hellen Licht draußen, dann verschluckt es einen, es wird so ein bisschen ruhiger, dunkler. Die Tiere machen ja keinen Lärm. Was man aber nicht kennt, ist das, wo wir jetzt eben hier sind. Es gibt mindestens noch mal so viel Platz hinter den Kulissen, noch mal so viele Aquarien, Vivarien. Wie viele sind es? Wie viele von diesen Wasseraquarien haben Sie hier im Zoo?
Jetzt rein auf die Schaubecken bezogen sind es 47 Schaubecken, also Schauaquarien, die Besucher einsehen können. Und dann, Sie haben das richtig erkannt, hinter den Kulissen ist die Welt auch noch sehr groß in diesem Haus. Also wir haben hinter den Kulissen so ungefähr gegen 100 Aquarien zusätzlich. Und diese dienen dann unter anderem einfach, ich sage jetzt mal, Quarantäne, wenn neue Tiere kommen. Auch für die Zucht, für die Aufzucht der Jungtiere. Oder wenn irgendwelche Tiere getrennt werden müssen in der Schau, es gibt auch dort mal das eine oder andere Rumgezicke, dann müssen wir die trennen und dann können wir die hinter die Kulissen nehmen und separate Aquarien.
Jetzt hört man es, hinter den Kulissen ist es nicht ruhig. Fische sind zwar stumme Tiere, aber das Wasser, das plätschert, es pumpen die Pumpen, es lärmt. Und deswegen wollen wir unser Gespräch später in einer ruhigen Ecke noch weiterführen. Zuerst aber wollen wir vielleicht einen kleinen Rundgang machen. Sie zeigen mir zwei, drei Ecken, wo Sie besondere Arbeiten verrichten und dann ziehen wir uns zurück.
Doch, gerne. Können wir gerne machen.
Wir sind bei den wir werden gerade angespritzt von einem Kugelfisch. Was ist das für ein Fisch, der uns die gerade anspuckt?
Das ist ein Igelfisch, eine kleine breche Dame und die möchte so auf sich aufmerksam machen, weil sie denkt, man könnte ja etwas zu fressen im Sack haben. Das ist, dann macht sie sich so bemerkbar.
Also Fische sind ja nicht so die Kuscheltiere, man hat auch nicht so das Gefühl, man kann eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Sie wissen es besser, sie arbeiten seit Jahren, Jahrzehnten mit Fischen. Kennen die Fische Sie persönlich?
Ich frage mich das selbst immer wieder. Ich würde sagen, gewisse Fische ja. Also jetzt gerade der angesprochene Igelfisch, der da neben uns beobachtet, der reagiert ganz klar auf uns und ich meinte gelegentlich auch auf mich als Person. Aber grundsätzlich sind sie natürlich distanzierter als andere Tiere, also als Säugetiere zum Beispiel, das ist schon so.
Ja, wir schauen jetzt von oben in diese Schauaquarien hinein. Die Fische, sind Sie sich bewusst, dass sie angeschaut werden?
Ja, bewusst, dass sie angeschaut werden, das ist schwierig. Also sie merken natürlich, dass da draußen auch was läuft. Und es ist wie mit den anderen Zootieren. Sie schauen ja die Besucher auch an. Das ist eine gegenseitige Sache. Die sind nicht nur ausgestellt und ist auch eine ganz wichtige Sache auch für die Tiere, denn es ist Beschäftigung. Auch Fische müssen beschäftigt werden, sonst wird ihnen langweilig. Und da sind die Besucher natürlich jederzeit willkommen.
Wir stehen jetzt hier vor zwei Schauaquarien. Wir schauen von oben rein, deswegen konnte uns die Igelfischdame auch anspucken. Im einen Piranhas, im anderen Feuerfische und Igelfische, also giftige Fische. Das ist für Sie auch ein Stück weit gefährlich.
Ja, das ist immer die Definition von Gefahr. Also es ist nicht immer die Frage, wie geht man damit um. Und wenn man entsprechend vorsichtig mit diesen Tieren umgeht und auch mit dem entsprechenden Respekt, dann ist es eigentlich gar nicht gefährlich. Dann ist es gefährlicher, wenn ich über die Straße gehe. Aber es ist richtig, man muss wirklich mit Vorsicht damit umgehen und dann geht es aber auch ganz gut. Das ist dann nicht so ein großes Problem.
Jetzt gehen wir ein Stück weiter, damit diese Fische nicht hier alle an der Oberfläche kleben, sondern wieder sich den Besucherinnen zuwenden, weil die wollen jetzt etwas zu fressen und bekommen natürlich nichts. Zeigen Sie mir noch Ihren Lieblingsort hier hinter den Kulissen.
Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal runter in die Reserve, in die Zuchträume.
Gerne. Wo sind wir jetzt, Herr Madörn?
Also wir nennen diese Bereiche die Reserve. Das ist ein bisschen ein blöder Begriff, weil wir brauchen keine Tiere auf Reserve, sondern das sind eben die Quarantäne-Aquarien, die wir im Hintergrund noch betreiben. Da wird unter anderem auch gezüchtet. Und ich muss zugeben, das ist schon das, was mich am meisten fasziniert, die Nachzucht der Tiere.
Sie sind nicht nur Tierpfleger, Sie füttern nicht nur, Sie sind Fischzüchter auch.
Ja, das gehört auch dazu. Ja, das ist eine große Aufgabe. Es ist einfach bei uns so, das wird nicht in jedem Aquarium gleich betrieben, aber bei uns ist es durchaus so, dass wir versuchen, unsere Arten selber zu erhalten. Und wir sind auch der Meinung, dass das muss so sein, das ist die Zukunft. Bei uns schon Gegenwart. Es gelingt noch nicht bei allen natürlich, da arbeitet man intensiv daran, aber ja, das ist richtig. Also wir versuchen die Tiere zu vermehren und tun das auch in vielen Fällen.
Die Populationen, die Sie im Zoo Basel haben, die sind quasi Selbstläufer?
Ein großer Teil. Nicht ausschließlich, aber ein ganz großer Teil, ja.
Jetzt muss ich Sie trotzdem fragen, haben Sie einen Lieblingsfisch? Oder haben Sie Ihre Pflegelieblinge, Ihre Zuchtlieblinge im Zoo?
Das ist schwierig, oder? Es gibt natürlich Fische, die wachsen einem ans Herz vom Verhalten her, vom Charakter her. Dann gibt es die anderen, die lösen eine riesige Faszination aus. Also mich fasziniert vor allem der einheimische Wels. Ich kann es nicht mal genau erklären, weshalb, dass mich das irgendwann so fasziniert hat. Aber seine Lebensweise, seine Größe, er ist ein imposantes Tier, der fasziniert mich am meisten.
Kennen Sie den auch in freier Wildbahn? Also gehen Sie dem dann auch nach? Weil das geht ja, der ist einheimisch.
Richtig, ja, den kenne ich schon. Ich muss dazu sagen, ich angle auch. Das bereitet mir auch Freude, wobei ich da einfach das ganze Gesamtpaket mit der Natur und alles genieße und vor allem die Lebensräume der Fische auch kennenlerne. Und da habe ich auch schon Bekanntschaft mit dem Wels gemacht. Die leben ja bei uns vor der Haustür und wenn man sich überlegt, dass das Tier bis gegen 2,70 Meter, 2,80 Meter groß werden kann, bei optimalen Bedingungen und weit über 100 Kilo, dann wird es einem schon anders, wenn man so ins Wasser staunt und sich überlegt, was jetzt da unten rumschwimmen könnte.
Das ist ein Stichwort, auf das ich später nochmal zurückkommen will. Ich sehe, Sie haben nicht nur Fische, nebenan sehe ich Krabben.
Richtig, das sind Futtertiere. Das sind lebende Krebse, die haben wir jetzt geliefert bekommen, weil wir im Moment, wir haben zwei Oktopusse, die fressen unter anderem Krabben auch in der Natur. Wir haben Sepias, also auch Tintenfische. Also Tintenfische ist ja eigentlich falsch, es sind eher Schnecken von der Verwandtschaft her. Aber die fressen auch Krabben. Wir müssen auch den Tieren das natürliche Futterrepertoire bieten, soweit das natürlich irgendwie möglich ist. Und deswegen kommt es auch vor, dass wir solche Futtertiere anbieten. Aber grundsätzlich füttern wir eigentlich kein lebendes Futter.
Außer diese Krebse, oder töten Sie die dann auch vorher, bevor Sie sie ins Aquarium der Oktopusse geben?
Also wir geben die anfangs lebend, haben aber auch tote Krebse, die wir gefroren dann füttern. Zur Umstellung füttern wir sie zuerst lebend und dann stellen wir um zu toten Krebsen. Das ist oft ein großes Problem bei Tieren, die aus der Wildnis kommen, weil die natürlich die Jagd noch gewohnt sind, die sind lebendes Futter gewohnt. Da braucht es auch je nachdem den Bewegungsreiz des Beutetiers. Das können wir dann am Anfang bieten, bis sie wirklich in einer guten Kondition sind und dann können wir langsam umstellen und ihnen lernen, es gibt auch anderes, das schmeckt.
Also haben Sie auch eine richtige Futterinfrastrukturen. Wenn Sie Fische aus allen Erdteilen haben, brauchen Sie auch Futter von überall her.
Das ist richtig. Wir haben einen großen Gefrierraum und haben hier wirklich eine immense Menge an verschiedenen Futter. Aber wir können gerne rasch zum Gefrierraum
gehen. Gerne.
Ich stelle ihn kurz aus, weil das Gebläse, es ist doch minus 20 Grad, ein bisschen kalt im Moment.
Oh ja, nicht lange dürfen wir hier drin bleiben.
Nein, sehr kalt.
Also hier steht kalt. Mückenlarven, Steingarnelen, Miesmuscheln, ist eigentlich fast ein Fischmarkt hier. Nein, Wasserflöhe würde ich selber nicht essen, aber andere Sachen schon auch.
Es hat, ja, die kommen auch aus dem Handel für menschlichen Verzehr, sagen wir mal so. Teilweise nicht alles und das ist für Tierbedarf, aber hier sieht man doch ein wenig, was wir alles brauchen. Eben, Sie haben schon gewisse Dinge aufgezählt, aber wie viele Futtersorten es jetzt wirklich sind, ist schwierig zu sagen, aber ich denke, es sind so gegen die 40, 50 verschiedene Futtersorten, wenn man alles zusammennimmt.
Ich glaube, wir müssen sofort wieder hier raus, es sind minus 20 Grad, das ist ein bisschen kühl. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt ins ruhige Labor, da plätschert kein Wasser, aber da können wir uns in Ruhe noch über Sie und Ihre Leidenschaft und Ihren Beruf unterhalten. Daniel Madörin, Sie selber, Sie sind Wildtierpfleger und mittlerweile Fischpfleger. Wie lange sind Sie schon hier bei den Wassertieren?
Also fest hier im Hause etwa 15 Jahre.
Haben Sie das so gewählt? Haben Sie Lust gehabt, zum Wasser zu gehen oder sind Sie erst zugeteilt worden?
Nein, das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Also es war mein Wunsch.
Wasser, ist das für Sie persönlich ein wichtiges Element? Also dass diese Tiere jetzt eben im Wasser leben?
Sehr, sehr. Also die Faszination der Wassertiere ist bei mir schon sehr groß. Ich finde auch, wenn man das Leben im Wasser betrachtet, dann merkt man auch, dass das Leben aus dem Wasser kommt. Entsprechend vielfältig sind natürlich auch die Lebensformen und der Lebensraum Wasser hat etwas Mystisches, weil es ist ja auch in der Natur immer so wie ein Deckel drauf. Also was da unten geschieht, weiß man nicht so genau.
Und es ist auch immer still, also es dämpft auch ein bisschen die Außenwelt, in der wir Menschen leben.
Das stimmt, ja. Es ist ein bisschen mystisch. Still an sich, man täuscht sich noch. Es geht noch einiges ab, auch akustisch unter Wasser. Aber für uns, ja, ist es schon still, ja.
Können Sie das hören, wenn die Tiere sich, wir sagen immer, Fische sind stumm, aber das stimmt ja nicht so ganz, oder?
Nein, das stimmt so schon nicht. Also die verständigen sich teils auch akustisch. Aber es gibt Tiere unter Wasser, die hört man sehr gut. Ich denke hier an sogenannte Knallkrebse, Pistolenkrebse. Da knallt es dann richtig. Und da werden schon heftige Geräusche produziert, zum Teil unter Wasser.
Haben Sie die hier im Haus?
Die haben wir auch, ja.
Und wie äußert sich das? Also hören Sie die Knacken?
Ja, das ist das guter Begriff, Knacken. Das ist so wirklich ein sattes, kurzes Knacken, Knallen. Aber die machen das natürlich nicht auf Befehl. Oder? Die machen das einfach, wenn sie es für richtig finden.
Sie sagen, Sie sind auch auf eigenen Wunsch dann hier gelandet und Sie haben vor 15 Jahren hier als Fischpfleger angefangen. Wie sind Sie überhaupt Tierpfleger geworden oder warum?
Ursprünglich habe ich Maschinenmechaniker gelernt. Habe dann umgeschult zum Flugzeugmechaniker und irgendwie war ich nicht wirklich zufrieden, obwohl die Mechanik mich nach wie vor interessiert und fasziniert. Und das war so eine spontane Idee, mich beim Zoo zu bewerben und ich hatte dann das große Glück, dass ich genommen wurde. Und mittlerweile weiß ich, dass es auch das ist, was mir wirklich große Freude bereitet.
Das ist ja was ganz anderes, vom Flugzeug zu den Tieren.
Ist was anderes, vor allem wenn man nicht im Vogelhaus landet. Nein, ich habe ja, also es ist so, wenn man hier in den Zoo kommt, wird man intern natürlich in den Revieren selbst geschult. Der Umgang mit den Tieren, den erlernt man hier, so wie man ihn braucht, im Zoo selbst. Aber wir haben hier auch die Möglichkeit, berufsbegleitend eine Zweitausbildung oder Drittausbildung zu machen zum eidgenössisch diplomierten Wildtierpfleger. Und das habe ich dann auch noch genutzt.
Für mich war das Vivarium als Kind so ein Sehnsuchtsort, vielleicht auch, weil es wirklich eine Welt sichtbar macht, in die man sonst nicht reinkommt. Ich meine, man sieht auch bei uns normalerweise auch keine Elefanten, aber die leben noch in einer Welt, wie wir sie uns vorstellen. Aber wenn man abtaucht unter das Wasser, dann kann man das nur bedingt, wenn man jetzt einen Tauchkurs macht und mal die Möglichkeit hat. Aber sonst ist das so eine spezielle Welt, über die wir wenig wissen. Sie haben gesagt, Sie haben aus allen Erdteilen Fische hier, also aus allen möglichen Gewässern. Das sind ja verschiedene Gewässer und das sind auch verschiedene Wasserqualitäten. Es gibt ja Salz- und Süßwasser, das ist so mal die wichtigste Unterscheidung. Kann man das Salzwasser künstlich herstellen oder müssen Sie das wirklich aus den entsprechenden Ozeanen und Meeren hierher holen lassen?
Also wir stellen das künstlich her und da kann man Fertigmischungen kaufen, sehr gute heute. Wir stellen das natürlich einerseits selbst her, weil der Weg zum Meer relativ weit ist. Es ist aber leider Gottes auch so, dass selbst Aquarien, die sich in den Küstenregionen befinden, oft selbst Salzwasser mischen, weil einfach die Qualität an den Küsten nicht mehr ausreicht für gewisse Tiere.
Also das Wasser hier, das Meerwasser, ist künstlich und sauberer als die Meere selber.
Richtig. Zum Teil aber wiederum zu sauber, denn gewisse Nahrungspartikel, die im Meer vorhanden wären, die wir gut fänden im Aquarium, die fehlen dann natürlich auch, die geben wir dann auch künstlich noch zu.
Aber eben, es reicht nicht, Wasser zu nehmen aus dem Wasserhahn und da ein bisschen Kochsalz reinzuschmeißen und voilà, fertig ist der Ozean.
Nein, definitiv nicht.
Die Tiere sind stumm. Merken Sie als Pfleger denen an, wenn es ihnen schlecht geht?
Oh ja. Es wäre nicht gut, wenn dem nicht so wäre. Einerseits, Sie haben jetzt angesprochen wegen dem Sturm. Gut, Sie können nicht schreien, wenn Sie Schmerzen haben, das können Sie nicht. Aber sämtliche anderen Anzeichen haben Sie genauso. Ein Landtier, das hinkt vielleicht, oder wir, wenn wir Schmerzen haben am Bein. Der Fisch, der schwimmt komisch. Oder benutzt eine Flosse nicht. Oder atmet nur einseitig. Oder hat einen Hautausschlag. Oder auch die Ausscheidungen, die kann man beurteilen. Also es unterscheidet sich gar nicht so wahnsinnig von anderen Tieren oder Lebewesen.
Aber sie zu behandeln, das unterscheidet sich natürlich schon. Man kann sie ja nicht einfach rausnehmen und dann behandeln. Die müssen ja im Wasser behandelt werden.
Wobei das mit dem Rausnehmen und Behandeln auch gemacht wird teilweise. Also gerade bei Wunden heutzutage kann man auch die Wunde örtlich versorgen, den Fisch rausnehmen, versorgen und wieder zurück ins Wasser, das geht schon. Aber normalerweise, das stimmt, da muss man übers Wasser behandeln. Also wir geben dann die Medikamente in den meisten Fällen direkt ins Wasser. Das wird durch den Fisch dann aufgenommen. Und ist eigentlich eine übliche Sache und funktioniert auch gut mit den Behandlungen.
Und jetzt sterben ja immer wieder Fische. Was passiert mit einem toten Fisch?
Tote Fische, die nehmen wir natürlich sofort aus dem Becken raus, ist klar, weil die belasten auch das Wasser, wenn sie sich dann zersetzen würden im Wasser selbst. Und die gehen weg. Entweder schicken wir sie ein zur Untersuchung. Das kommt auch vor, wenn wir irgendwie Bedenken haben, jetzt könnte was oberfaul sein, dann wird das genau untersucht. Wenn wir aber das Problem nicht haben und wissen, ja gut, der war halt einfach alt und ist an Altersschwäche gestorben, dann wird er weggeschmissen.
Da wird nicht Futter für andere Tiere?
Nein, der geht in die Verbrennung. Weil man ja doch nie sicher ist, könnte ja doch noch was gewesen sein. Also wir verfüttern keine Tiere, die sterben bei uns an andere Tiere, das machen wir nicht.
Wie alt kann so ein Fisch eigentlich werden?
Da gibt es auch von bis. Wir können mal den sogenannten Saisonfisch nehmen, das beschreibt schon der Name, der wird eine Saison alt. Das sind afrikanische Killifische zum Beispiel. Da gibt es welche, die werden höchstens 1-2 Jahre alt. Dann gibt es aber auch den Wels, den ich schon erwähnt habe. Der wird nachweislich sicher 40 Jahre alt, 50 Jahre alt. Es gibt sogar Behauptungen, die gegen 100 Jahre gehen, aber da wäre ich mal vorsichtig. Aber so 40, 50 Jahre kann der werden.
Gibt es einen Fisch, der schon länger hier ist als Sie?
Ja. Unsere Knochenhechte zum Beispiel, die sind angeblich, das musste ich mir sagen lassen auch schon, da war ich noch klein, sind sie seit Beginn des Vivariums, also seit der Eröffnung oder kurz danach, sind die hier. Und das wurde, wenn ich mich nicht irre, ist es jetzt 41 Jahre alt, also sind die etwa 40 Jahre alt, die zwei Knochenhechte, die wir haben.
Ja, ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, da habe ich immer Fritz besucht, den Zackenbarsch. Ich fand den so toll. Also offenbar geht das doch, dass nicht nur die Kuscheltiere, die herzigen Äffchen so Bezugstiere werden können. Aber auch mit den Fischen, aber das sind ja nicht Streicheltiere, oder kann man tatsächlich Fische auch streicheln?
Also, ich sage jetzt mal so, es gibt Fische, die kann man streicheln, aber ich glaube, das Erlebnis ist nicht das gleiche, wie wenn ich ein Meerschweinchen streichle.
Aber für den Fisch vielleicht?
Also, ich sage es jetzt mal so, bei uns fällt mir keiner ein, der das wirklich genießen würde. Die halten dann einfach hin und es stört sie nicht. Aber ich glaube, das sind andere Dinge, die dann die Faszination ausmachen. Wie eben die Persönlichkeit, der Fritz, die Imposanz. Oh, das ist wirklich ein imposantes Tier, war das riesig und sehr aufgeweckt und interessiert, weil Fritz hat ja auch die Leute angeschaut. Und wenn ich mir denke, gerade Kinder, für die ist das natürlich ein wahnsinniges Erlebnis, wenn so ein Riesenfisch vor einem steht oder schwimmt halt und einem in die Augen schaut. Ich glaube, es ist das. Das macht es aus.
Haben Sie den Fritz auch schon als Kind gekannt? Sie kommen ja auch aus Basel und sind als Kind schon in den Zoo.
Selbstverständlich. Ich habe ihn als Kind gekannt. Und als ich hier im Aquariumfest gearbeitet habe, vor 15 Jahren, gab es ja Fritz auch noch. Da kann ich vielleicht noch erwähnen, es war eine Dame.
Also eine Fritzine. Aber warum hieß sie denn Fritz?
Weil es niemand wusste, weil bei den Zackenbarschen ist das äußerlich nicht erkennbar, beziehungsweise nur sehr, sehr schwer. Und als sie dann, ich sage jetzt, sie gestorben ist, hat man das festgestellt bei der Untersuchung, dass es eine Dame war.
Ist es so, dass wenn jetzt so eine Persönlichkeit oder ein großer Fisch, ein seltener Fisch stirbt, auch nach langen Jahren, der wurde ja auch, oder die wurde ja auch 30, 40 Jahre alt, ich weiß es gar nicht, trauert man dann ein bisschen, auch als Pfleger, obwohl man so immer mit dem Tod von Tieren auch konfrontiert ist?
Natürlich, also wir stumpfen nicht ab, das nicht. Es ist halt immer unterschiedlich, aber solche Tiere, die einem wirklich ans Herz wachsen, mit denen man einen persönlichen Austausch auch hat, da, ja natürlich, das geht einem schon auch ans Lebendige. Ja, dieser Tag ist dann
kein guter
Tag. Nein, kein guter Tag.
Wie steht es um die Intelligenz der Wassertiere? Also es gibt ja diesen Zeichentrickfilm Nemo, wo dieser eine Fisch, diese Dory, ein Weibchen, ein Erinnerungsvermögen von 20 Sekunden hat. Stimmt das oder gibt es intelligente Wassertiere?
Also ich kenne jetzt die genaue Definition von Intelligenz nicht, aber es gibt ganz klar die deutlich schlaueren und die etwas dusseligen. Da gibt es auch wirklich von bis. Es gibt solche, die sind wirklich oberdusselig. Also die merken nicht mal, wenn sie gefangen werden. Ja, relativ salopp gesagt, die kann man mit dem Netz einfach fangen. Und beim nächsten Mal hauen die auch nicht ab. Dann gibt es auch andere, die sind ja lernfähig in einem gewissen Rahmen. Also das mit dem Langzeitgedächtnis, da habe ich vielleicht ein Beispiel. Wir hatten einen Anemonenfisch, also wie Nemo, im einen Becken und der fand das überhaupt nicht toll, wenn wir das Becken gereinigt haben. Das haben wir mit einem Rohr, habe ich das gelegentlich gereinigt, den Bodensand, und jedes Mal hat er das Rohr angegriffen. Und wenn er gemerkt hat, das bringt nichts, hat er kurz innegehalten, hat nach oben geschaut, die Hand gesehen und hat dann die Hand angegriffen. Das hat dann natürlich was gebracht, weil dann zieht man zurück. War aber jedes Mal wieder dasselbe Spiel. Also er hat immer wieder zuerst das Rohr angegriffen, dann ging es einen Moment und dann hat er die Hand angegriffen. Also offensichtlich war er sehr schlau, konnte die Kombination machen, aber das Langzeitgedächtnis hat es nicht gespeichert.
Man erzählt sich ja von den Oktopussen, sie seien sehr intelligent. Kann man das spüren als Pfleger, dass die lernfähig sind?
Ja, ja, das spürt man nicht nur, da kämpfen wir sogar damit.
Können Sie mir ein Beispiel geben?
Ja, klar. Das sind natürlich die lernfähigen Tiere. Das sind dann auch Ausbruchkünstler. Und zwar nicht, weil sie jetzt weg wollen, weil es ihnen vielleicht nicht wohl ist. Das ist meistens nicht der Grund, sondern einfach die Neugier. Die untersuchen alles und irgendwann wird auch entdeckt, ah, da kann ich öffnen, ja, da gehe ich mal raus, schau mal, was da draußen läuft. Also das ist gerade bei Oktopussen, muss man aufpassen, sonst sind sie weg. Aber wir beschäftigen ja zum Beispiel unsere Oktopusse auch, wie man das schon an vielen Orten auch sieht, indem man ihnen die Aufgabe gibt, ihr Futter zu erarbeiten. Also wir verpacken das in irgendwelche Dosen oder Schraubgefäße. Und da müssen sie dann lernen, das aufzuschrauben oder sonst irgendwie zu knacken. Und das ist schon wichtig, bei diesen Tieren die auch zu beschäftigen auf diese Weise.
Jetzt, wenn man Ihnen zuhört, dann merkt man, Sie strahlen auch, wenn Sie von Ihren Tieren sprechen und vom Wasser. Das spielt auch sonst in Ihrem Leben eine Rolle, oder? Wenn Sie nach Hause gehen, dann sind Sie ein Trockenmensch.
Nein, das schon nicht. Ich dusche ja auch und trinke gelegentlich was.
Nein, ich meine jetzt abgesehen davon, fasziniert Sie das Wasser auch als Element, jetzt nicht nur als Fischpfleger, sondern auch so?
Sehr. Lustigerweise, es hat mir meine Mutter schon erzählt, dass ich ganz klein war, da mag ich mich nicht mehr erinnern. Also bei jedem Bach, bei jedem kleinen Brücke, bei jeder Pfütze, da musste ich stehen bleiben und schauen, was drin rumschwimmt. Und eben, als ich etwa 6 Jahre, wollte ich unbedingt angeln, ich wollte ans Wasser, aber erklären kann ich das nicht wirklich. Das ist auch heute noch so, dass mir Wasser eigentlich sehr viel gibt. Ich habe vorher erwähnt, ich angle auch, aber mittlerweile nicht mal mehr um des Fangens willen, weil ich bin auch überglücklich, wenn ich nichts gefangen habe nach einem Angeltag, weil einfach das Gesamtpaket am Wasser, das gibt mir schon sehr viel. Und da habe ich auch die private Verbindung, ich habe auch ein Boot. Und wenn ich Ferien mache, ist das Boot dabei, da bin ich auf dem Wasser. Also das ist schon, die Verbindung zum Wasser ist auch privat sehr extrem.
Sie angeln, das macht man, um Fisch zu essen. Hier haben Sie den Fisch, um ihn zu pflegen und auszustellen. Das ist kein Widerspruch für Sie, Sie essen gerne Fische.
Ja, das ist richtig. Ja, ich esse gerne Fische. Es ist nicht unbedingt ein Widerspruch, aber man muss natürlich unterscheiden. Würde man mir jetzt sagen, ich müsste hier im Vivarium die Fische fischen, die ich schon kenne und mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, dann hätte ich ein Problem. Das wäre dann wahrscheinlich schon so. Aber nein, ein wirklicher Widerspruch ist es nicht. Aber was ich merke bei mir, ist, dass der Umgang mit den Fischen, die ich angle, viel bedachter und sorgfältiger ist, seit ich hier arbeite, als vorher. Nicht, dass ich vorher irgendwie grob gewesen wäre, aber es ist eine ganz andere Sichtweise. Also der Respekt vor dem Tier ist schon viel, viel größer geworden, seit ich mit den Tieren arbeite.
Würden Sie sagen, wenn Sie hier arbeiten, das ist mehr als ein Beruf oder mehr als eine Arbeitsstelle?
Ja, weil es geht gar nicht. Also man kann diesen Beruf nicht ausüben, wenn man nicht noch eine ganz wirklich spezielle Beziehung zu den Tieren auch hat. Wie die genau ist, kann man nicht beschreiben, das hat jeder für sich ein bisschen speziell, aber von daher gesehen ist es schon mehr als ein Beruf. Ja.
Sehen Sie Ihre Zukunft auch hier oder haben Sie irgendwann vor, noch zu anderen Tieren wieder zu wechseln?
Also ich sage mal niemals nie, aber grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl an meinem Arbeitsplatz. Ich genieße es nach wie vor wie zu meinen Anfangszeiten. Also für mich gibt es so gesehen keinen Grund zu wechseln. Aber ich bin natürlich offen, weil was ich natürlich nicht mehr möchte, ist nicht mehr mit Tieren zu arbeiten, weil das ist schon eine Passion und ich denke, dabei werde ich auch bleiben.
Das war Daniel Madörin. Fischpfleger im Zoo Basel, eidgenössisch diplomierter Wildtierpfleger und im Vivarium hinter und vor den Kulissen tätig in der Sendung Kontext. Ich bin Brigitte Hering.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.